Am Samstag startet in Toronto der G20-Gipfel. Die führenden Industrie- und Schwellenländer, die treffen sich zu Beratungen. Themen sind die Weltwirtschaft und strengere Regeln für Banken und Finanzmärkte. Bei D-Radio Wissen sprechen wir heute über die spannendsten Teilnehmerländer, unter anderem Brasilien. Ja, bei Brasilien, da denkt man an Copacabana, an Fußball und vielleicht noch an Caipirinha und in letzter Zeit immer mehr auch an eine aufstrebende Industrieweltmacht. Zuletzt hat für Furore gesorgt, der Plan Brasiliens, neue Tiefseeölfelder zu erschließen. Ölvorkommen bis zu in 7000 Meter Tiefe, die sollen erschlossen werden. Bis 2014 will der halbstaatliche Energiekonzern Petrobras 224 Milliarden Dollar da rein investieren. Das ist nur ein Beispiel für das Streben Brasiliens, im Konzert der ganz Großen mitzuspielen. Hier noch ein paar weitere Fakten.
Einwohner.
Mit 192 Millionen Einwohnern ist Brasilien der fünftgrößte Staat der Erde.
Wirtschaftsleistung.
Gesamtwert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen pro Jahr, also das Bruttoinlandsprodukt, umgerechnet 1,58 Billionen US-Dollar. Das ist etwas mehr als beispielsweise Indien erwirtschaftet. Wirtschaftswachstum 5,1% in 2008. Die Inflationsrate lag bei 5,9%.
Staatsverschuldung.
Der Schuldenanteil am Bruttoinlandsprodukt ist stark rückläufig und lag zuletzt bei 36%.
Arbeitslosenquote.
Sie liegt in Brasilien bei rund 8%.
Ja, beeindruckende Zahlen, die wir da gerade gehört haben. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Bernd Hellingrath, ist Wirtschaftsinformatiker der Uni Münster und Leiter des Brasilienzentrums dort. Herr Hellingrath, 5,9% Wirtschaftswachstum, nur 36% beträgt der Anteil der Staatsverschuldung am Bruttoinlandsprodukt. Zum Vergleich, in Deutschland sind das 71%. Woher kommen diese beeindruckenden Zahlen?
Ja, schönen guten Tag. Die Zahlen kommen mit Sicherheit aus der Entwicklung Brasiliens hin zu einem Schwellenland, beziehungsweise jetzt auch in Richtung eines Industrielandes. Begonnen hat das Ganze mit Sicherheit 1994, als Brasilien mit dem Plano Real eine Aktivität oder eine Aktion aufgesetzt hat, den Real, die Währung stabil zu bekommen, also aus den Zeiten der Hyperinflation rauszukommen. Und beginnend mit dem erfolgreichen Umsetzung ist Brasilien dann schrittweise von einem, sagen wir vielleicht, Entwicklungsland hin zu einem Schwellen- und Industrieland gekommen. Getrieben natürlich auch durch die, das kam gerade in der Faktenbox auch raus, oder in ihrer Moderation, durch die sehr großen Rohstoffvorkommen, Erdöl, aber auch Eisenerz und ähnliches, die hinterstehen, die natürlich substanziell dazu beitragen, dass Brasilien eine ganze Menge Geld im Augenblick verdient.
Ja, ich kann mich noch erinnern an diese Aufwertung des Reals, beziehungsweise an die Sicherung dieser Währung. Ich war damals 1988 als ziemlich kleines Kind da in Brasilien und die Straßen waren voll mit Münzen, die auf den Straßen lagen. Und wir fanden es total toll, die einzusammeln, wussten allerdings auch noch nicht, dass die nichts wert sind. Jetzt sagen Sie natürlich Rohstoffvorkommen und diese Währungsgeschichte, aber Brasilien ist ja nun schon auch zu einer Wirtschaftsmacht geworden. In welchen Bereichen sind denn besonders stark? Was können die denn besonders gut?
Also Brasilien ist definitiv eine Industrienation geworden oder Industrie- und Dienstleistungsnation geworden. Also die machen jetzt nur noch 10% ungefähr ihres Bruttoinlandsproduktes mit Agrarsachen. Und worin die stark sind, sind vielleicht Dinge, die wir gar nicht so hier in Deutschland so richtig mitbekommen. Also zum Beispiel ist Brasilien die drittgrößte Nation im Flugzeugbau.
Okay.
Es gibt da ein Unternehmen namens Embraer, das irgendwann mal in den 70ern, glaube ich, gegründet wurde. Und die stellen halt sehr viele Regionalflugzeuge her, die auch hier in Deutschland durchaus Verwendung finden. Also da ist Brasilien sehr stark drin, industrieseitig. Automobilindustrie, ein anderes Beispiel. Auch eine sehr starke Nation. Brasilien stellt pro Jahr augenblicklich 3,5 Millionen Fahrzeuge her. Verschiedenste Automobilhersteller sind da und die wollen noch weiter wachsen. Bis zu 5,5 Millionen ist angedacht in 2015.
Okay. Brasilien hat auch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern die Weltwirtschaftskrise relativ gut überstanden. Gibt es dafür eine detailliertere Erklärung noch?
Also Brasilien ist mit Sicherheit eines der Länder, die als letzte in die Krise reingegangen sind und jetzt auch schon wieder deutlich raus sind. Und dahinter stehen zwei wesentliche Punkte, glaube ich jedenfalls. Nämlich zum einen, dass in Brasilien durch das Geld, was reingekommen ist und durch zahlreiche Aktivitäten auch der Regierung von Lula, sich durchaus etwas wie eine Mittelschicht immer weiter entwickelt und die durchaus auch Kaufkraft hat, sodass Brasilien sich sozusagen aus der Wirtschaftskrise in dem Sinne heraushalten konnte, weil die Kaufkraft und die Investitionen im Land selber erhalten geblieben sind. Also das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass Brasilien sich sehr an, stark angekoppelt hat an Nationen, die auch nicht so stark betroffen sind. Der stärkste Handelspartner von Brasilien ist nicht mehr die USA, sondern seit letztem Jahr China. Und China ist halt auch gut durch die Krise durchgekommen und so hat es Brasilien einfach nicht so stark erwischt.
Ja. Sie sind Leiter des Brasilienzentrums an der Uni Münster. Das ist das einzige Brasilienzentrum, so viel ich weiß, in Deutschland an einer Universität. Warum ist Brasilien für die Uni Münster so wichtig, dass Sie da gleich ein Zentrum gegründet haben? Das ist ja im Endeffekt auch ein Indiz dafür, dass dieser Staat immer wichtiger, immer bedeutender wird.
Ja, es hat jetzt natürlich ein bisschen was auch mit den wirtschaftlichen Aspekten zu tun, da wir ja auch in Münster angewandte Forschungsaspekte mit betreiben. Aber es gibt zum einen eine sehr lange Historie in der Zusammenarbeit zwischen der Uni Münster und verschiedenen brasilianischen Universitäten. Das geht schon bis in die 80er Jahre zurück. Und diese Kooperationen wurden halt kontinuierlich am Leben erhalten und immer weiter ausgebaut. Das heißt, wir haben im Augenblick, wir sind gerade dabei, das mal genau nachzuzählen, beinahe 20 aktive Kooperationen in den verschiedensten Fakultäten von Rechtswissenschaften über Wirtschaftswissenschaften, Informatik, wo ich jetzt herkomme, oder Chemie und Biologie. Das heißt, es gibt eine sehr lange Tradition, die wir gerne fortsetzen wollen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, dass Brasilien eben nicht nur eine immer stärkere Industrienation wird, sondern auch im Forschungsbereich durchaus eine der vorderen Plätze in der Welt einnimmt. Das heißt, Brasilien gehört auch mit zu den Ländern, die am stärksten im wissenschaftlichen Bereich wachsen, wenn ich es mal so sagen, vergleichen kann. Nämlich, dass immer mehr Veröffentlichungen auf einem hohen internationalen Niveau kommen. Und es gibt zahlreiche Bereiche, wo Brasilien auch in der Forschung Weltniveau hat. Und genau mit den Bereichen wollen wir halt auch zusammenarbeiten.
Jetzt habe ich natürlich ganz gemein mal nachgeguckt, Herr Hellingrath, und habe mal geguckt, so Nobelpreise in Chemie, Physik. Habe ich keine gefunden aus Brasilien. Was sind denn so Technologien, was sind wissenschaftliche Bereiche, in denen Brasilien vor allem stark ist?
Also das mit den Nobelpreisen kommt ja vielleicht noch. Also Brasilien ist mit Sicherheit ein Land, das sehr stark ist im Bereich der Biologie, natürlich auch dann getrieben auch durch die Artenvielfalt, die dort ist, im Bereich der gesamten regenerativen Energien. Brasilien macht ungefähr 40% seines Energieverbrauchs kommt aus regenerativen Energiequellen.
Wirklich, obwohl die so viel Öl haben?
Ja, obwohl die so viel Öl haben, holen die halt sehr viel daraus. Zum Beispiel in Brasilien ist es Pflicht, dass dem Benzin Ethanol beigemischt wird, was eben aus dem regenerativen Prozess rauskommt.
Das riecht man auch auf den Straßen da.
Das riecht man auch da, genau. Und das sind so Bereiche, in denen die halt sehr stark sind. Aber es gibt auch viele andere Felder, Nanotechnologie und ähnliches, wo sie durchaus an verschiedenen Universitäten in Brasilien Spitzenforscher finden.
Jetzt ist in Toronto, startet am Samstag der G20-Gipfel. Da sind nicht nur die Industrienationen dabei, sondern auch die Schwellenländer, wobei Sie ja schon richtigerweise gesagt haben, Brasilien ist gar nicht mehr so hundertprozentig ein Schwellenland, sondern eigentlich auf dem besten Weg zu einer normalen Industrienation zu werden. Und Sie haben gerade gesagt, dass die Beziehungen zu China sehr eng sind und sowieso hört man da ziemlich viele Parallelen raus, so was den Aufstieg Chinas und Brasiliens betrifft. Müssen wir befürchten oder können Brasilianer und Chinesen hoffen, dass sie auf Dauer so den ganz großen bisherigen Nationen da im Bereich vor allem der Wirtschaft, im Bereich der Forschung den Rang ablaufen?
Also auf die mittlere Sicht gesehen kann man durchaus sehen, dass sie mit Sicherheit zumindest auf die Ebene aufschließen werden, wo sich jetzt die jetzigen Industrienationen befinden. Also in Brasilien ist es eindeutig so, also Brasilien hat den Plan, innerhalb der nächsten 5 Jahre zur 5. größten Wirtschaftsmacht zu werden. Jetzt, ob das genauso hinhaut, ob sie 5. oder 6. werden, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber auf jeden Fall gibt es dort ein starkes Wachstum. China ist ja schon auf Platz 3 und wird auch weiter wachsen und beide Länder sind auch im Forschungsbereich sehr, sehr, sehr aktiv und sind da so sehr rege, sodass man durchaus davon ausgehen kann, dass wir dort Länder haben, die in ein paar Jahren, jetzt genau prognostizieren möchte ich es nicht, aber in ein paar Jahren auf der gleichen Ebene sein werden wie wir hier in Deutschland oder in den USA.
Jetzt sind das beides Länder, die ein unglaublich großes Humankapital haben. In Brasilien leben, glaube ich, über 200 Millionen Menschen, in China über 1 Milliarde. Spielt das Ihrer Meinung nach eine Rolle? Ich meine, man sieht das ja gerade bei der Europameisterschaft. Brasilien hat eine topstarke Mannschaft, wird hoffentlich nicht zum 6. Mal Weltmeister. Das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel für die alteingesessenen Nationen. Aber ist das so, dass Länder, die so viele Einwohner haben, auf Dauer davon profitieren müssen?
Es muss nicht so sein.
Anderes Beispiel noch Indien, genauso.
Indien das Gleiche. Also es hängt immer dann davon ab, wie stark eben diese Länder dann in die Bildung dieses Humankapitals investieren. Das heißt, wenn ich, und das ist genau dann eben auch eine ganz große Herausforderung, vor der diese Länder und auch eben gerade Brasilien steht. Ne? Wie schafft man es denn, dass dieses Humankapital wirklich eine Qualifikation bekommt, sodass sie wirklich auf dieser Ebene dann mitspielen können? Und das ist genau eine der ganz großen Herausforderungen, vor denen Brasilien auch steht. Wie schafft man es denn, eine entsprechende Ausbildung für die ganzen Leute hinzubekommen? Wie bekommt man die universitäre Ausbildung mit hinein? Wie bekommt man Facharbeiterausbildung? Und genau daran hängt es halt eben, ob man dieses Humankapital nutzen kann. Ne? Und vielleicht ein schönes Beispiel dafür ist auch, dass in Brasilien, Sie haben es ja in der Faktenbox auch genannt, eine relativ geringe Arbeitslosenquote hat, obwohl die halt so viele Personen da haben. Und sie haben im Augenblick, ne, vielleicht vergleichbar zu Deutschland, nur aus anderen Gründen, Probleme, Facharbeiter zu finden.
Okay.
Sie kommen in gewissen Bereichen, da werden händeringend Leute gesucht, die gewisse Qualifikationen haben. Und das liegt eben daran, Brasilien sind genug Leute, aber die Ausbildung haben sie halt noch nicht so breit aufstellen können, dass sie das Kapital da vollständig nutzen können.
Ich war verbunden mit Professor Bernd Hellingrath, Wirtschaftsinformatiker der Uni Münster und Leiter des Brasilienzentrums dort. Vielen Dank, Herr Hellingrath. Wir haben geredet über Brasilien.